Ja, wenn ja irgendjemand einen Autounfall hat, dann spricht man halt drüber und wie es halt dann geht. Aber das ist nach wie vor schon ein Tabuthema. Also man will mit dem Thema Krebs nicht wirklich so in Berührung kommen.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht es in diesem Podcast. Wer über Krebs redet, übernimmt Verantwortung. Für sich, für andere und manchmal auch für die, die nicht sprechen können oder wollen. Es ist aber auch klar, dass es oft alles andere als einfach ist, über Krebs zu reden. In dieser Folge hörst du drei Männer mit verschiedenen Diagnosen und unterschiedlichen Geschichten. Gemeinsam ist ihnen aber, sie haben ihre Diagnose nicht verschwiegen, sondern Worte dafür gesucht und gefunden. Bevor wir reinstarten, will ich mich aber noch bedanken, und zwar bei Wolfgang. Er hat kürzlich eine Mitgliedschaft abgeschlossen und unterstützt damit die Arbeit an diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Nun zu meinem ersten Gast. Auch ein Wolfgang, aber ein anderer. Du kennst ihn vielleicht schon aus früheren Folgen. Er hatte Zungengrundkrebs und diese Diagnose war für ihn ein klassischer Wendepunkt. In meinem Gespräch mit ihm, das es auch als ganze Gesprächsfolge gibt, haben wir das Wort Zäsur dafür gefunden. Heute blickt er nochmal auf einen ganz bestimmten Aspekt. Was passiert, wenn man offen über die Diagnose spricht? Und was ändert sich, wenn man sich nicht nur medizinisch, sondern auch emotional versorgen lässt?
Du wirst mit so einer Diagnose bei deinen Eltern sofort wieder das kleine Kind. Ja? Das, um diese sich Sorgen. Ja? Ich meine, ich war 45. Ja? Das ist, da hast du deinem Papa und deiner Mama ein anderes Verhältnis. Ja? Aber zu dem Zeitpunkt...
Wie hast du da wieder rausmanövriert?
Das eigentlich gar nicht. Also ich, im Gegenteil, es hat sich daraus eine viel tiefere Beziehung zu meinen Eltern ergeben. Ja? Wir waren sicherlich früher etwas distanzierter zueinander. Ja? Aber seither, also ich würde das nie wieder hergeben wollen. Ja? Vor allem eben mit dem Blick, irgendwann sind die halt nicht mehr da. Ja? Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass sich da wieder eine Beziehung entwickelt hat. Ja? Also man darf auch dazu sagen, in meinem Fall ging es gut aus. Ja? Also ich habe das Glück gehabt, ja, an der Stelle. Und ja, da war halt einfach wieder diese Nähe da. Ja? Ich habe natürlich auch gemerkt, wer damit überfordert ist, mit dieser Situation in meinem Umfeld. Es gibt Menschen, die es einfach nicht hinkriegen für sich. Ja? Und das ist okay. Mhm. Die sind okay, diese Menschen, dass sie es für sich nicht hinbekommen.
Aber die waren nicht in der Familie, weil du hast gesagt, die Familie war ja für dich diese,
ja,
diese
sichere, ja, also die Anker. Kernfamilie war einfach da. Also
deine Kernfamilie plus genau, Eltern.
Genau, die haben einfach echt dafür gesorgt, dass ich mir um nichts Gedanken machen muss. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch, ich habe vorher immer dafür gesorgt, dass ich die entsprechend abgesichert bin, also was Versicherungen angeht und so etwas. Ja. Dadurch hatte ich keine finanziellen schweren Nachteile. Ja.
Keine Sorgen.
Ja, genau. Das macht einfach unglaublich viel aus. Aber ebenso den Rest. Also meine Frau hat dafür gesorgt, dass ich mich um nichts kümmern muss. Um gar nichts. Ja. Das hat natürlich.
Ist sie Ärztin?
Nein, überhaupt nicht. Also sie arbeitet im medizinischen Umfeld, ist Ordinationsassistentin. Aber die hat das einfach so gut unter Kontrolle gebracht. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Ja, aber das ist so, sie hat es einfach exzellent gemacht. Ja, ich musste mich nicht kümmern darum. Und deswegen ist ja dann ein bisschen dieser Raum entstanden für dieses Wolfgang, denk über dich selbst nach. Also die Medizin hat einen Plan für mich. Die haben gesagt, schau, Montag bis Freitag gehst dahin. Und also Samstag, Sonntag hat der Krebs ja Urlaub, ja, also oder frei. Ja. Und dann geht es wieder Montag bis Freitag los. Ja. Und dann gehst du halt in die Bestrahlung, die war halt täglich. Und alle 3 Wochen habe ich Chemotherapie bekommen. Und die haben einen Plan für dich. Und dann hat auch meine Frau eben dafür gesorgt, dass ich da freigestellt bin. Also die hatte ihren Plan und auf einmal war eben ich frei. Ja, also und das war unsagbar gute Sicherheit für mich. Ja, ich konnte es nehmen halt.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Kommunikation. Weil für viele ist das eine große Überwindung, es der Familie zu sagen, vertrauten Personen zu sagen, sich da zu öffnen, eben auch aus
diese Angst, was du jetzt beschrieben hast, dass manche dann überfordert sind damit, wenn du das erzählst. Das hat eine gewisse Konfrontationsangst da. Wie hast du das damals deiner Familie erzählt?
Also ich habe dann nicht lang rumgemacht. Ja. Ich habe das ihnen klipp und klar gesagt, dass eben, also sie wussten natürlich über diese Operation Bescheid vorher, ja klar. Und dann haben sie natürlich alle gefragt, wie geht's dir denn so? Und das war für mich der logische Einstieg, dort zu sagen, also man hat da was gefunden. Ja. Das war wahrscheinlich sehr einfach zu transportieren an der Stelle. Ja. Und ich habe ja für mich auch entschieden gehabt, vorher schon, dass ich es eben nicht verheimliche oder so irgendwas. Ja. Weil mir mein hauptbehandelter Arzt schon klar gemacht hat, das ist kein Spaziergang. Ja, der da auf mich zukommt. Und ja, da habe ich scheinbar für mich irgendwie unterbewusst entschieden, das zu kommunizieren. Ja, also was mich überrascht hat, und da stimme ich mit dir völlig überein, ja, dass sich viele schwer tun damit. Nachdem ich so offen umgegangen bin damit, haben sich ganz viele andere bei mir in den Gesprächen, wie sagt man, geoutet, ja, dass sie auch Krebs hatten oder haben. Und das war ein Mensch aus meinem Umfeld, ja, wo ich mir denke, so, eigentlich, das hätte ich wissen können müssen sollen, ja. Also, da war ich echt überrascht, wie viele das sind, ja, die sich dann aber eben durch meine offene Art dann auch dafür entschieden haben, das für sich offen auszusprechen, mir zumindest gegenüber, ja. Ich glaube aber, um deine Frage zu beantworten, ich habe da gar kein echtes Rezept gehabt dafür. Ich habe es einfach irgendwie für mich intern entschieden, es eben nicht zu verbergen. Ich meine, vielleicht liegt es einfach daran, Plappermaul und stillhalten. Vielleicht ist das die Erklärung dafür.
Das heißt, du hast davor eigentlich auch nie so gesundheitliche Dinge irgendwie...
Schon wieder so eine gute Frage.
Für dich behalten.
Nein, ich war aber auch immer ziemlich gesund. Also ich habe eigentlich nie was gehabt, ja. Deswegen ist auch diese Zäsur, so wie du das sagst, ja, da. Aber ich war immer schon sehr offen, ja. Das ist einfach eine Haltung gewesen von mir.
Wenn du mehr über Wolfgang erfahren willst, höre dir das ganze Gespräch an. Die Folge heißt Was ist Glück? Der unverbogene Wolfgang und sein Weg zur Zufriedenheit. Den Link findest du in den Shownotes. Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter mit den Lessons Learned und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support. Was bei Wolfgang wie ein innerer Befreiungsschlag klingt, war bei meinem zweiten Gast ein vorsichtiger Prozess. Michael. Er hatte Prostatakrebs. Bei ihm war die Devise, nicht sofort reden, sondern zuerst verstehen, was die Diagnose mit einem macht. Erst danach erzählen, aber dosiert. Und genau dieser Weg führte zu einem entscheidenden Kontakt. Ein Betroffener, ein Telefongespräch und ein Satz von ihm, der ganz besonders bei Michael hängen bleibt. Ich denke eigentlich gar nicht mehr so oft daran. Dieser Austausch mit einem anderen Mann hat ihm nicht nur Angst genommen, sondern auch gezeigt, reden ist mehr als erzählen. Darüber reden kann ein Wegweiser sein. Im folgenden Ausschnitt spricht Michael unter anderem von einem Projekt. Er meint damit seine Krankheitserfahrung, die er ähnlich wie ein Projekt gemanagt hat. Michael?
In dieser Phase, also vom Erzählen, habe ich das war ich doch sehr restriktiv. Also nur ein engerer, also Familie, die Kernfamilie ist informiert worden und eben auch im Freundeskreis. Und ein Freund hat mir dem dann den Kontakt hergestellt zu einem Arbeitskollegen, der selbst auch Betroffener gewesen ist. Mhm. Und den habe ich dann anrufen dürfen und der hat mir dann so seine Sicht auf die Dinge erzählt und das war voll super. Und darum mache ich das auch, dass ich halt auch für den einen oder anderen gerne halt einmal als Ratgeber oder einfach, wie es mir halt geht damit, zur Verfügung stehe, weil es mir damals sehr geholfen hat. Mhm. Also das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, gerade so am Anfang in dieser Zeit.
Haben Sie die Erfahrungen von dem anderen Patienten mit denen gedeckt oder kommen dann neue Perspektiven auf?
Es kommen neue Geschichten dazu. Mhm. Also es sind ein paar Dinge, die Sie gedeckt haben, aber es sind ein paar neue Facetten sind für mich schon dazu gekommen, die... Ja, weil man halt unterschiedlich sind.
Was war neu für dich?
Für mich war neu eben dieses Mannsein insgesamt, also so dieser Blick drauf, weil das, er war sehr offen und hat mir halt alles erzählt, wie es ihm gegangen ist während der Behandlung und dann mit der OP und wo er in Behandlung gewesen ist und was er gemacht hat und die Vor- und Nachteile. Also der hat mich da schon sehr gut auch gebrieft und das hat mir meinen Schritt dann ein bisschen erleichtert, um wieder auf das Projekt zurückzukommen, so die nächsten Schritte zu fixieren. Also was brauche ich denn jetzt und eine Zweitmeinung einzuholen, weil beim ersten habe ich nicht so ein gutes Gefühl gehabt bei der Behandlungsmethode und dann bin ich halt dann nach Linz gekommen und eben Da Vinci Methode dann auch operiert worden und das, ja, und mit dem Urologen dazu hat er gesagt, ja, das ist ein ganz netter und dann haben wir einen Termin ausgemacht und das ist wirklich ein ganz netter. Und ja, es war dann sehr stimmig. Also der hat mir da auch Angst genommen, also vor diesen ganzen Dingen. Ja.
Kannst du beschreiben, wie er das gemacht hat, wie er die Angst genommen hat?
Indem, dass er gesagt hat, er denkt eigentlich gar nicht mehr so oft dran, weil wieder vieles oder das meiste so ist wie vorher. Also es ist nicht immer alles so wie vorher, speziell was halt Sex und so weiter betrifft, weil sich da doch was verändert vom Körperlichen her. Aber ansonsten, hat er gesagt, ich kann wieder wandern gehen, ich mache meinen Sport, also einfach diese Lebensfreude, die er halt auch ausgestrahlt hat am Telefon. Also ich habe ihn nur telefonisch kennengelernt, also nicht persönlich, aber ja, und er hat dann nach einem halben Jahr einmal nachgefragt, wie es mir geht und ja, aber das ist der Kontakt wieder abgerissen.
Ja. Würdest du den gerne noch wollen?
Ja, wird sicher wieder mal passen, aber ist mir jetzt nur in der Vorbereitung, wo ich mir gedacht habe, ist mir das wieder eingefallen und mir gedacht, ja, sechs konnte ich ihn eigentlich mal anrufen und sagen, wie es mir jetzt geht und wie es ihm geht. Also das ist so, ja, wieder in Erinnerung kommen.
Ja. Oder wenn du jetzt zuhörst, ruf doch mal bitte gerne an.
Auch das ist eine den Michael.
Ich höre hin und wieder von Betroffenen, dass sie so das Gefühl haben, allein zu sein mit der Erkrankung, mit der Diagnose. Und dann, wenn sie drüber reden, plötzlich hat irgendwie jeder zweite Krebs oder gehabt. Ging es dir auch so? Oder wusstest du schon im Vorfeld, wer alle erkrankt war und
Nein,
oder ist?
Wusste ich nicht. Mhm. Das ist eben dann auch erst durch einen näheren Freundeskreis. Dann kommen wir, der hat das ja auch gehabt und dem geht's wieder gut. Und ja, also auch da ist es so. Also das ist nach wie vor ein Thema, muss man, wenn irgendjemand einen Autounfall hat, dann spricht man halt drüber und wie es halt dann geht. Aber das ist nach wie vor schon ein Tabuthema. Also man will mit dem Thema Krebs nicht wirklich so in Berührung kommen. Also das ist schon Erfahrung auch noch. Ja. Und aber ich glaube, das ist also diese Sorge oder diese Angst, was halt da mitschwingt. Und alles, was Angst macht, ist halt da ein großes Thema.
Die Angst vor dem Ungewissen oder die Angst vorm Sterben?
Ich glaube, die Angst vor dem Ungewissen. Ja, die Angst vorm Sterben vielleicht auch, aber ich glaube, das ist nicht das Vordergrund. Das ist eher diese Angst vor dem Ungewissen oder sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und da ist mir dann wirklich dann, wenn bei mir diese Angst wieder gekommen ist, weil es war dann bei der Diagnose halt, ich war halt so in der Hoffnung, es ist nach der OP, dann ist es vorbei, dann ist die Prostata entfernt und dann geht's mal wieder gut und dann heilt es und so weiter. Und dann war halt dann der histologische Befund nicht erfreulich. Die haben dann gesagt, na ja, es ist schon noch was dabei und man kann das nicht sagen. Es kann sein, dass halt eine Strahlentherapie oder Chemotherapie halt dann nachgeschossen werden muss. Und da habe ich mir gedacht, das war wirklich dann nur so ein zweiter Tiefschlag dazu. Und ich glaube, mit diesen Themen sich auseinanderzusetzen, was denn da noch alles kommen kann, macht was mit an. Und da hat mir dann immer geholfen, meine Frau, die hat gesagt, ja, schau Michael, gehst raus auf die Straße und fährt die Auto zusammen. Das kannst du auch nicht verhindern. Mhm. Also diese wirklich dieses Pragmatische, halt da dieser pragmatische Zugang, das hilft dann schon manchmal, weil sonst ist man so in einer Schleife drinnen und sagt, naja, und das kann nur sein und das kann nur sein und einfach da mal Stopp zu sagen und sagt, na, jetzt ist einmal Schluss damit und da ist zum Beispiel auch Mentaltraining eine gute Möglichkeit hier, wenn so ein Schleiferl wieder anfängt zum Laufen, bei den anderen oder auch bei mir selbst wieder mal Halt zu machen und sagen, na, okay, Das darf ich mir jetzt da genau anschauen.
Michael hat mir vergangene Woche eine Sprachnachricht geschickt und erzählt, wie es ihm aktuell geht. Denn das Interview mit ihm liegt bereits über ein Jahr zurück.
Hallo Alex, Status-Update 23. Juni 2025. Mir geht es aktuell sehr gut. Ich fühle mich fit und auch mental gestärkt. Ich habe seit meinem Interview mit dir weiter an mir und meinen Einstellungen gearbeitet. Ich genieße aktuell noch mehr das Jetzt. Ich genieße den Moment und bin gelassener geworden. Weiters habe ich eine Physiotherapie bei der Magdalena Zibulinski am Attersee gemacht. Das hat echt richtig gut getan, die richtigen Beckenbodentrainingsübungen zu machen. Der Hintergrund war Harnverlust in entspannten Situationen und das habe ich Gott sei Dank damit weggekriegt. Beim Thema Sexualität bin ich noch immer in Veränderung. Mein Motto, lerne deinen Körper noch besser kennen. Einsatz der SCART-Methode, das klappt meist schon recht gut, dass ich immer Erektion dann auch zusammenbringe. Anfangs war es eine Überwindung, aber es geht immer besser. Ja, da habe ich Gott sei Dank mit meiner Partnerin ein Glück, die da Geduld hat mit mir und sie auf diese neue Spielwiese der Sexualität auch einlässt. Am 11.11., also in ein paar Monaten, sind es dann 5 Jahre, dass ich mein Krebs-OP gehabt habe. Wenn der PSA-Wert stabil bleibt, und davon gehe ich jetzt einmal aus, dann habe ich dann nur mehr jährlich eine Untersuchung, also diese PSA-Wertbestimmung. Also das heißt, der Ausblick in eine krebsfreie Zukunft, der schaut momentan voll gut aus. Zum Abschluss möchte ich mich bei dir nur ein bisschen bedanken, nicht nur ein bisschen, sondern ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mit dem Männerkrebs-Podcast eine Plattform für betroffene Männer und deren Familien, Freundes- und Bekanntenkreis geschaffen hast. Ist aus meiner Sicht ein wichtiger Beitrag, dass das Thema Krebs enttabuisiert wird und die Vorsorgeuntersuchung ja nur mehr in den Fokus gerückt wird. Bis bald, Michael.
Danke, Michael. Diesen pragmatischen und reflektierten Blick auf die Dinge, von dem Michael vorhin erzählt hat, den hat auch mein dritter Gast, Stefan. Er hatte Hodenkrebs. Manchmal hilft aber auch alle Reflektiertheit nicht, wenn Situationen entstehen, bei denen kein Abwägen oder Überlegen mehr möglich ist, es kein Zögern mehr gibt, sondern nur einen Impuls. Raus aus der Ordination, rein in die Wohnung eines Freundes, Tränen, Tee, Worte, die sich Bahn brechen. Stefan, wird er gleich erzählen, war bei seiner Diagnose nicht jemand, der geschwiegen hat. Seine Offenheit war aber nicht absichtlich, sie war einfach notwendig. Und er hat auch eindrücklich gespürt, wie stark der Wunsch nach einer sofortigen Normalität sein kann. Was das mit ihm gemacht hat, erzählt er selbst.
Also ich habe eigentlich sofort, zumindest mit meinen engsten Menschen, drüber gesprochen und vor denen habe ich also keine Fassade hochgezogen. Also meine Eltern wussten es am ersten Tag, meine damalige Freundin wusste es am ersten Tag. Vielleicht erzähle ich das gleich, weil das ist spielt jetzt eh zusammen in der Chronologie. Ich bin dann eben nach diesem einen Tag, wo ich es noch aufgeschoben habe, am nächsten Tag bin ich in die Urologie, also zum Urologen. Und ja, der hat eh sofort gesagt, sowohl der Tastbefund als auch der Ultraschall sind eindeutig. Da ist was nicht hingehört. Und am nächsten Tag, und da hatte ich sofort einen Termin am nächsten Tag, sozusagen Einweisung ins Krankenhaus. Und dann bin ich raus aus der Urologie und war halt völlig, das war Schock natürlich. Und ich habe zuerst die Freundin angerufen, die aber nicht abgehoben hat, weil sie gerade irgendwie beschäftigt war, glaube ich. Und dann bin ich sofort zu einem Freund, der so 300 Meter von dieser Urologie weit entfernt gewohnt hat, und habe mich dort einmal ausgeheult. Also ich habe dem gleich das, der, ich weiß nicht, wobei ich den gestört habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe mich dort in dessen Wohnung halt bei einer Tasse Tee, glaube ich, ausgeheult und gesagt, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Genau. Also der hat mich da gut aufgefangen. Einer meiner besten Freunde war schon mal die erste gute Anlaufstation. Und genau, und dann war es, es war dann immer so ein bisschen ein Hin und Her in weiterer Folge. Ich bin sehr offen damit umgegangen. Also ich habe nicht jedem auf der Straße erzählt, hallo, ich habe Hodenkrebs, aber meinen engsten Freunden habe ich es eh allen erzählt und meinen engsten Freundinnen und den Eltern. Und es ist auch so ein bisschen, also mir war das auch egal, wenn es irgendwie erfahren hat. Da war ich irgendwie nie irgendwie sensibel, beziehungsweise habe ich auch da nie den Eindruck gehabt, ich muss mich für was schämen. Also ich bin halt krank. Solche Sachen passieren. Ich kann in dem Fall ja wahrscheinlich nicht einmal was dafür. Also wenn man voll viel raucht und man kriegt Lungenkrebs, dann könnte man noch irgendwie urteilen sozusagen. Hodenkrebs ist in der Forschung noch ein bisschen sehr umstritten, aber eigentlich gibt es nicht so diesen, ja, dass ich irgendwas falsch gemacht hätte oder so. Passiert einfach, shit happens so. Mhm. Also ich bin da ziemlich offen damit umgegangen und das war sehr gut. Mit ziemlich viel Rückhalt geholt von meinem Umfeld. Man muss auch sagen, ich fühle mich sehr beschenkt durch viele Freundinnen und Freunde. Bin nicht reich, aber an Menschen bin ich reich. Das ist sehr schön. Gleichzeitig habe ich dann trotzdem irgendwie schon performt, jetzt gar nicht so, dass ich eben eine Fassade, ich bin eh gesund und leistungsfähig, aber ich wollte einfach so gern, dass es wieder normal wird, so schnell wie möglich. Ich wollte so schnell wie möglich, dass das vorbei ist, dass die den rausschneiden, dass alles gemacht wird, dass das vorbei ist und dass ich sofort wieder mein Leben führen kann und leisten kann. Also da habe ich schon im Nachhinein relativ wahnsinnige Dinge gemacht in der Zeit. Also das war die Zeit, wo ich, da habe ich, kurz davor habe ich erfahren, dass ich bei einer Ausbildung, also bei einer Universität genommen worden bin, die in Leipzig beheimatet ist. Und kurz nach der Diagnose oder einen Monat nach der Diagnose ist das Semester losgegangen und ich bin einfach nach Leipzig gefahren und habe dieses Semester nicht freigenommen und ich habe dann noch eine Operation gehabt, dazu kommen wir auch noch später. Ich habe nicht nur die Operation gehabt, wo mir der Hoden entfernt wurde, sondern ich habe auch eine Lungenoperation gehabt.
Weil dort Metastasenverdacht.
Genau, sie hatten Verdacht auf Metastasen, aber da möchte ich nachher noch erzählen, das eine eigene Seltsamkeit meines Erachtens.
Okay.
Und ich weiß noch, ich habe halt irgendwie eine Woche. Also ich habe nach dieser Lungen-OP wollte ich sofort wieder studieren nach Leipzig und bin sofort wieder raufgefahren. Und ich weiß auch noch, ich habe dann auch noch so eine präventive Chemotherapie gehabt und
diese Tablettenchemo, oder?
Genau, und bin direkt nach der Chemo in den Zug gestiegen und bin dann nach Berlin raufgefahren und nach Leipzig. Also wo ich mir heute denke, was ist mit dir los? Du kannst vielleicht 2 Wochen mal freinehmen und mal ein bisschen reflektieren und den Körper zur Ruhe kommen lassen. Aber da wollte ich schon performen. Wie gesagt, nicht im Sinn von Maske aufsetzen, aber ich wollte einfach, dass das Leben sofort wieder normal wird. Also.
Nee, und es war ja auch eine einmalige Chance, so wie ich es rausgehört habe.
Also diese Ausbildung. Ja. Naja, aber das wäre kein Problem gewesen. Ich hätte einfach ein Semester später einsteigen können. Also das war schon also es war nicht so, dass sie mich dann rausgekickt hätten oder so. Das gar nicht. Ich glaube, die waren auch verwundert, wieso ich ständig so schnell wieder da bin. ich wollte das halt einfach. Also die hätten eh totales Verständnis auch gehabt und hatten auch Verständnis für die paar Male, die ich dann wirklich fehlen musste. So. Aber ich wollte einfach unbedingt, dass das so schnell wie möglich normal wird.
Ja, das ist manchmal ein ganz eigenes Thema. Nach der Diagnose wieder eine Normalität herstellen. Besonders, wenn es die alte Normalität von vor der Diagnose nicht mehr gibt. Dann muss eine neue Form der Normalität her. Aber dem widmen wir uns ein anderes Mal. Ein kleiner Hinweis noch, weil Stefan mehrmals angeteasert hat, dass er das mit dem Metastasenverdacht in der Lunge noch später erzählen wird. Das wirst du dann im ganzen Interview mit ihm hören, das demnächst als eigene Gesprächsfolge rauskommt. Abonniere den Podcast gleich, um das nicht zu versäumen. Die Takeaways dieser Folge. Erstens, Offenheit schafft Verbindungen. Wer über Krankheit spricht, öffnet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Gespräche beginnen dort, wo jemand den ersten Satz wagt. Zweitens, Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, wer sich auffangen lässt, schafft Raum für eigene Klarheit. Das entlastet nicht nur, sondern kann auch neue Kraft schenken. Drittens, Normalität ist kein Ziel, sondern ein Weg. Der Wunsch, alles möge wieder so sein wie früher, ist total menschlich. Aber manchmal entsteht das Neue erst im Annehmen dessen, was jetzt ist. Wenn du noch mehr darüber erfahren willst, wie du mit deinem Umfeld über die Diagnose sprechen kannst, höre dir die Folge an. Zwischen Nähe und Abgrenzen, wie bei Krebs mit dem Umfeld sprechen. Den Link findest du in den Shownotes. Reden hilft, aber nicht immer sofort. Nicht immer allen, aber vielleicht dir. Oder jemanden, der zuhört. Und vielleicht beginnt mit einem Gespräch auch etwas, das vorher keinen Platz hatte. Mich interessiert jetzt, wie ging es dir dabei, über Krebs zu reden? Schreibe es in die Kommentare auf Instagram, Spotify oder Podigy oder sende mir ein E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie bitte mit anderen. Das hilft, dass diesen Podcast mehr Menschen finden können. Gib dem Podcast eine Bewertung, 4 oder 5 Sterne und unterstütze die Arbeit an diesem Podcast. Aktuell tun dies 13 Mitglieder. 380 sind insgesamt nötig, um den Podcast profitabel zu betreiben. Es ist also noch ein längerer Weg. Danke an die drei Männer in dieser Folge, Wolfgang, Michael und Stefan. Danke an dich, bis bald. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.